Wir wollen fortfahren mit unserer Predigtserie durch den Psalm 84. Und darum lade ich euch ein, Gottes Wort mit mir aufzuschlagen zum Psalm 84. Wir lesen miteinander die Verse 6 bis 9. Psalm 84, die Verse 6 bis 9. Und hier heißt es in Gottes heiligem Wort: Glücklich ist der Mensch, dessen Stärke in dir ist, in dessen Herz gebahnte Wege sind. Sie gehen durch das Tränental und machen es zu einem Quellort. Ja, mit Segnungen bedeckt es der Frühregen. Sie gehen von Kraft zu Kraft, sie erscheinen vor Gott in Zion. Herr, Gott der Heerscharen, höre mein Gebet, vernimm es, Gott Jakobs. Amen.
Amen.
Lass uns den Namen des Herrn anrufen im Gebet. Herr, unser Gott, Gott, Herr der Heerscharen, höre unser Gebet, vernimm es, Gott Jakobs. Wir erscheinen vor deinem Angesicht und wir bitten dich um Stärke, um Kraft, um Segen. Herr, schenke uns, dass wir gebahnte Wege in unserem Herzen haben, damit du tatsächlich dein Werk hast an uns, dass wir allesamt glückselig sind und in dir Kraft finden. Herr, darum sprich doch jetzt zu uns, wie nur du es kannst, in lebensverändernder Weise. Wir bitten es in Jesu Namen. Amen.
Amen. Amen.
Nehmt gerne Platz. Die Menschen fragen seit jeher, wo finden wir wahres Glück? Wo kann ich Kraft zum Leben finden, trotz aller Rückschläge und trotz all der Überforderung und trotz Kummer und Leid und Tragödien in meinem Leben? Wie kann ich inmitten von Leiden, in Zeiten der tiefsten Trauer, dennoch neue Kraft schöpfen, um weiterzumachen? Um zu leben in neuer Stärke. Gottes Wort beantwortet dir diese Frage. In Vers 6. Glücklich ist der Mensch, dessen Stärke in dir ist. In dessen Herz gebahnte Wege sind. Es gibt also Menschen, die sind wahrlich glücklich zu schätzen. Jetzt und in alle Ewigkeit. Mit glücklich meint die Bibel, Gottes Segen ruht auf dir. Er schenkt dir sein ganzes Wohlgefallen, er schenkt dir seinen ganzen Segen, er schenkt dir das ewige Leben, das ewige Glück. Es ist alles deins. Glücklich bist du. Aber wer ist so glücklich? Nicht jedermann. Nun, wer ist denn so glücklich zu schätzen? Uns werden hier zwei Merkmale genannt. Ist dir das aufgefallen? Und wenn wir diese zwei Merkmale betrachten, so möchte ich dich bitten, dass du das bewegst, ob diese zwei Merkmale auch auf dich zutreffen. Denn wenn sie auf dich zutreffen, dann bist auch du glücklich, glückselig in alle Ewigkeit. Gottes Segen ruht auf dir. Schauen wir uns also das erste Merkmal an in Vers 6. Glücklich ist der Mensch, dessen Stärke in dir ist. Es gibt also Menschen, die etwas erkannt haben, das die meisten Menschen nicht erkennen. Nämlich, dass sie in sich selbst schwach sind. Sie sind keine stolzen Menschen, sondern sie sind demütig und sie sagen, ich schaffe es nicht alleine. Sie demütigen sich vor Gott, weil sie erkennen, meine Kraft reicht nicht aus. Mit anderen Worten, diese Menschen haben ihre Hilfsbedürftigkeit erkannt. Denn das Grundproblem von uns Menschen ist, warum der Segen Gottes nicht auf uns ruht ist, weil wir einfach stolz sind und wir meinen, wir brauchen Gottes Segen gar nicht. Wir brauchen Gott überhaupt nicht. Wir kommen auch ohne ihn zurecht. Wir vertrauen einfach auf unsere eigene Stärke, auf unsere Fähigkeit, auf unsere Weisheit und Klugheit oder einfach auf die Hilfe anderer Menschen. Wir sind stolz und vergessen darum Gott. Und besonders sind wir stolz und in Gottvergessenheit, wenn es uns sehr gut geht. Gott warnte einst sein Volk Israel. Wir lesen das in 5. Mose Kapitel 8. Da spricht der Herr zu seinem Volk: Nimm dich in Acht. dass du den Herrn, deinen Gott, nicht vergisst, indem du seine Gebote und seine Rechtsbestimmungen und seine Ordnungen, die ich dir heute gebiete, nicht hältst. Dass nicht, wenn du isst und satt wirst und schöne Häuser baust und bewohnst und deine Rinder und deine Schafe sich vermehren und dein Silber und Gold sich vermehren und alles, was du hast, sich mehrt, dass dann nicht dein Herz sich erhebt und du den Herrn, deinen Gott, vergisst, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausgeführt hat. Und du dann nicht in deinem Herzen sagst, meine Kraft und meine Stärke, die Stärke meiner Hand hat mir dieses Vermögen verschafft. Sondern du sollst an den Herrn, deinen Gott, denken, dass er es ist, der dir die Kraft gibt, Vermögen zu schaffen. Wir Menschen vergessen Gott gerade dann, wenn es uns nicht so gut geht. Wenn es uns sehr gut geht. Und erst dann, wenn wir mal wieder in Not geraten, dann plötzlich. Und ich hoffe, dass diese Zeit, die wir gerade durchleben, für viele ein Weckruf ist. Zu verstehen, dass die Dinge, die wir haben, all der Reichtum, all der Genuss, all dieser Überfluss, keine Selbstverständlichkeit ist. Auf diesen Menschen ruht Gottes Segen, die glückselig sind, weil ihre Stärke in Gott ist. Das heißt, die sich eingestehen, dass sie selbst schwach sind, dass sie Gott brauchen. Demütige Menschen, die sich eingestehen, dass sie vollkommen angewiesen sind auf die Hilfe, auf den Beistand Gottes. Die nicht sagen, meine Stärke, meine Kraft, meine Fähigkeit, sondern sagen, in dem Herrn ist all meine Stärke. Glücklich ist der Mensch, dessen Stärke in dir ist. Und es geht hier nicht einfach um körperliche Stärke. Ja, der Herr verleiht uns körperliche und auch mentale Kraft, um all unsere alltäglichen Aufgaben und Herausforderungen zu bewerkstelligen. Aber es geht hier noch um viel, viel mehr. Und ich hoffe, dass du mir ganz genau zuhörst, denn das ist der Dreh- und Angelpunkt des wahren, rettenden Glaubens. Du musst erkannt haben, dass du die Lasten in deinem Leben nicht selbst tragen kannst, und damit meine ich deine Sündenlast. Diesen Schuldenberg, den du dir vor Gott selbst angehäuft hast. Durch die zahlreichen Sünden und Schulden, die du gemacht hast vor Gott. In denen du unzählige Male seine heiligen Gebote übertreten hast. Christus rief einmal zu den Menschen und sagte zu ihnen, wir lesen das in Matthäus Kapitel 11. Er sagt, kommt her zu mir, alle mühseligen und beladenen. Ich werde euch Ruhe geben. Da ging es nicht um körperlich schwere Lasten, die er uns irgendwie abnehmen möchte. Hier geht es um diese seelischen Belastungen, unter denen wir beinahe zusammenbrechen. Das ist deine eigene Schuld, deine Sünde, all die Dinge, die du dir selbst nicht vergeben hast, all der Kummer, all die Not, all die Verzweiflung, das alles, was dich mühselig und beladen macht, dass du keinen Frieden hast. Christus sagt, komm her zu mir, zu mir. Ich will dir Ruhe geben, wahre Ruhe. Darum glückselig ist ein jeder von euch, der nicht auf seine eigene Kraft vertraut und schon sagt, ich schaffe das schon irgendwie. Sondern der sagt, ich erkenne, dass ich Hilfe brauche, dass ich schwach bin. Ich brauche einen Retter. Ich brauche Christus. Und hier fängt wahrer rettender Glaube an, dass du erkennst, dass du nicht die Kraft und die Stärke hast, dich selbst zu retten. Du erkennst, du hast nicht die Stärke, dir selbst den Himmel irgendwie zu verdienen. Du scheiterst und scheiterst. Aber das ist genau der Grund, warum Gott seinen heiligen Sohn gesandt hat. Weil unsere Stärke, unsere Kraft nicht ausreicht. Darum heißt es in 1. Korinther Kapitel 1, dass Christus die Kraft Gottes ist. Er ist die Kraft Gottes, die uns gesandt wurde. Er ist der mächtige Erlöser, der Retter, der mächtig ist, oder wie die Schrift ihn auch nennt, der starke Held. Er hat Macht genug, Vollmacht, den größten aller Sünder zu retten. Und wie groß deine Last auch immer sein mag, was auch immer du mit dir rumschleppst, er sagt, komm her zu mir, wenn du mühselig und beladen bist. Ich will dir Ruhe geben. Denn er hat alle Schuldenlast am Kreuz getragen. Er hat sie hinaufgetragen ans Kreuz, nach Golgatha, und hat für alles bezahlt. Für alle, die zu ihm kommen und sagen, ich bin belastet. Da sind so viele Dinge in meinem Leben. Ich kann mir den Himmel nicht verdienen. Ich verdiene nicht, dass Gott mir seine Gnade schenkt. Aber Christus, ich habe gehört, dass du ein starker Held bist, ein Retter für alle, die zu dir kommen. Und so erbarme dich meiner und sei auch mein mächtiger Retter und rette mich. Nimm all die Last. Ich werfe sie auf dich. Und wenn du das tust, wenn du so kommst zu Jesus Christus und deine Knie beugst und ihn anrufst, dass er dein mächtiger Retter sein soll, dann wirst du seine Stärke erleben. Seinen Frieden und seine Ruhe, die er dir schenken will. Vers 6. Glücklich ist der Mensch, dessen Stärke in dir ist. Wenn du das noch nicht erlebt hast, so bitte ich dich an Christi Stelle, lass dich versöhnen mit Gott, in dem wahre Stärke und Kraft zum Leben ist. Und komm noch heute und such sein Angesicht und rufe ihn an, dass er dir diese Stärke schenkt, von denen du jetzt noch gar nichts ahnst. So viele in unserer Mitte haben diese Kraft erlebt, diese Stärke zu einem neuen, ewigen Leben. Das Alte ist vorbei, Neues ist geworden. Kraft zum Leben. Und wenn du das erlebt hast, weißt du, dann ist das nicht einfach so ein einmaliges Erlebnis und dann hast du plötzlich nichts mehr zu tun mit Gott, sondern dann wurzelt dein ganzes Leben in diesem Gott. Du hast plötzlich eine Beziehung zu ihm und du schöpfst Kraft Tag für Tag neu aus ihm. Das heißt, du lebst dein Leben aus Gott. Wie es heißt in 2. Chronik, Kapitel 16, Vers 9, dass die Augen des Herrn die ganze Erde durchlaufen. Darauf schaut der Herr, um denen treu beizustehen, deren Herzen ungeteilt auf ihn gerichtet sind. Dass dein Herz auf Gott ausgerichtet ist. Und du Tag für Tag betest, gib mir deine Kraft. Kraft, um gegen Sünde und Schwachheit in meinem Leben zu kämpfen. Aber auch Kraft, um zu bestehen vor all den Verführungen und Angriffen und Anschlägen des Satans und all den Versuchungen in dieser Welt auf falsche Wege zu gehen. Darum sagt der Apostel Paulus in Epheser Kapitel 6, schließlich werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Lebt nicht in eurer eigenen Kraft, sondern lebt in der Stärke, in der Macht des Herrn. Und diese sind glücklich, die Tag für Tag ihre eigene Schwachheit erkennen, aber nicht bloß daran verzweifeln, sondern dann ihre Stärke suchen bei dem Herrn. Herr, gib mir Kraft, Tag für Tag zu deiner Ehre zu leben, um all das Schwierige auszuhalten, auszuharren, zu ertragen und zu dienen und zu lieben und fröhlich und glücklich und treu zu sein. Nicht aus meiner Kraft. Denn wenn es an mir läge, so würde ich versagen, Tag für Tag. Aber bei dir ist Kraft, verspricht dein Wort. Und so komme ich und lebe aus deiner Kraft. Zu wissen, ich bin Tag für Tag zu aller Zeit vollkommen angewiesen auf diesen Gott. Und darum komme ich Tag für Tag im Gebet zu ihm und lese Tag für Tag seine heilige Schrift. Denn Jesus sagt, der Mensch lebt nicht allein vom Brot. Es ist ein Zitat aus dem Buch Mose. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Kraft aus der Höhe. Stärkung für den inneren Menschen, für die Seele. Und glücklich bist du, wenn das der Fall ist. Dann ruht Gottes Segen auf dir, denn dann lebst du aus Gottes Kraft. Aber dazu muss etwas bei dir passiert sein, damit das überhaupt erst der Fall sein kann bei dir. Und das ist das nächste, das zweite Merkmal, was wir hier finden in Vers 6. Glücklich ist der Mensch, dessen Stärke in dir ist, in dessen Herz gebahnte Wege sind. Sind in deinem Herzen gebahnte Wege? Also Wege für Gott. Hat Gott freie Bahn in deinem Herzen? Dass da nichts ist in deinem Herzen, was Gott im Wege stünde. Dass du dich nicht Gott querstellst. Vor einigen Tagen besuchte ich eine Familie aus unserer Gemeinde und wir gingen im Wald wandern. Aber da gab es ein Problem. Da waren überall umgestürzte Bäume auf den Wegen, die uns den Weg versperrten. Und es war sehr, sehr schwierig, da überhaupt durchzukommen. Es war ein Kampf und wir wollten erst sagen, komm, lass uns umkehren. Das ist viel zu mühsam. Sieht es so in deinem Herzen aus? Alles kreuz und quer und Chaos und Man kann überhaupt nicht zu dir durchdringen. Da sind keine gebahnte Wege für den Herrn. Was bedeutet das ganz genau? Was bedeutet es, gebahnte Wege im Herzen zu haben? Nun, erinnert ihr euch noch an die Predigt von Johannes dem Täufer? Was er gepredigt hat, wir haben es in Lukas Kapitel 3 studiert. Und da heißt es, und er kam in die ganze Landschaft am Jordan und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Wie geschrieben steht im Buch der Worte Jesajas des Propheten. Stimme eines Rufenden in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn. Macht seine Pfade gerade. Jedes Tal wird ausgefüllt werden. Und jeder Berg und Hügel erniedrigt werden. Und das Krumme wird zum geraden Weg und das Holprige zu ebenen Wegen werden. Wir haben verstanden, es geht hier nicht um Straßenreparaturen. Es geht um dein Herz. Es geht darum, dass du dich vor dem Herrn demütigst und dich von Herzensgrund bekehrst und dich abwendest von deinen bösen Wegen, von all der Rebellion und Auflehnung, die wohnt in deinem Herzen gegen Gott, all das, was sich gegen Gott stellt, was in dir wohnt, dass du endlich damit abschließt und endlich Bahnen gezogen werden in deinem Herzen für Gott. Dass du nicht mehr sagst, ich verändere mein Leben nicht, ich will festhalten an diesen bösen Dingen. Dass du aufhörst damit, dass du dich nicht belehren lässt, sondern dass du von Herzen umkehrst zu diesem lebendigen Gott. Hat Gott gebahnte Wege in deinem Herzen? Dann beugst du dich vor diesem Gott und sagst, du bist mein Herr und mein König. Dein Wort ist mir Befehl. Ich streite nicht gegen dich. Ich nehme dein Wort an. Ich will deinen Willen tun. Ich füge mich deinem Willen. Aber ihr Lieben, diese Bahnen in deinem Herzen sind auch keine Einbahnstraßen. Also die Frage ist nicht nur, hat Gott gebahnte Wege in deinem Herzen? Denn wenn das der Fall ist, dann wirst du auch gebahnte Wege hin zu Gott haben. Das heißt, du wirst Gott suchen. Du wirst dich aufmachen zu ihm. Das heißt, ist dein Herz ausgerichtet? Sind da gebahnte Wege hin zu Gott, dass du von ganzem Herzen sein Angesicht suchst? Der Reformator Johannes Calvin und auch die Puritaner, sie nutzten diesen Vers der gebahnten Wege im Herzen, um all jene zu ermahnen, die nicht so gebahnte Wege im Herzen hatten, dass sie zur Gemeinde fanden. Also, die sich vielleicht aufhalten lassen von Schwierigkeiten und darum nicht zur Gemeinde erschienen sind. Die Puritaner haben diesen Vers genommen und haben die Geschwister ermahnt und haben gesagt, wo ein Wille ist, da auch ein Weg. Wenn gebahnte Wege in deinem Herzen sind, dann wirst du erscheinen im Hause des Herrn, um ihn Gottesdienst zu feiern. Matthew Henry zum Beispiel, der gesegnete Bibelkommentator, er sagt, dieser Psalm, der spricht von den Menschen, die diese Reise machen zum Heiligtum, um anzubeten, und sie überwinden jedes Hindernis. Sie lassen sich nicht abhalten vom schlechten Wetter oder von schlechten Wegen. Sie finden keine Ausrede, um daheim zu bleiben. Nein, sie wissen, und das sagt Matthew Henry, Hindernisse auf dem Weg der Pflicht, also Hindernisse auf dem Weg, Gott die Ehre zu geben, sind doch nur dazu da, um unsere Entschlossenheit zu prüfen. Um zu prüfen, ob wir alles aus dem Weg räumen, um bei dem Herrn zu sein. Denn wahre Pilger haben gebahnte Wege in ihrem Herzen und darum gebahnte Wege zu dem Haus Gottes, um ihm die Ehre zu geben. Sind da gebahnte Wege in deinem Herzen? Oder stellt sich da so viel quer? Und du suchst dein Angesicht nicht zu Hause, alleine. Du machst dich nicht auf zur Gemeinde. Jede Ausrede ist dir recht, warum du nicht erscheinen müsstest. Aber das lass mich gleichzeitig sagen. Du kannst auch hier sein, heute hier in der Gemeinde, und hast vielleicht so manches Hindernis überwunden. Und dennoch kann es sein, dass du hier sitzt mit einem Herzen, wo keine gebahnten Wege sind. Dann wirst du keinen Segen empfangen in diesem Gottesdienst. Denn um Segen zu empfangen, brauchst du gebahnte Wege im Herzen. Charles Haddon Spurgeon hat es einmal so ausgedrückt. Die Segnungen des Hauses Gottes werden halbherzigen und gleichgültigen und gedankenlosen Kirchenbesuchern nicht zuteil, sondern nur solchen, die sich mit ganzer Seele und allen Kräften am Gottesdienst beteiligen. Weder Gebet, noch Gesang, noch das Hören des göttlichen Wortes wird solchen Kirchgängern lieblich und nützlich sein, die doch ihr Herz nicht mitgebracht haben. Wie steht es um dein Herz heute vor dem Herrn? Verschließt du dich? Lehnst du ihn ab? oder ist dein Herz weit geöffnet und eine breite Bahn gezogen für ihn, dass du sprichst, ziehe ein in mein Leben, regiere über mich, herrsche über mich, segne mich, denn ich beuge mich vor dir. Du bist der Herr, mein König. Glücklich bist du, wenn das der Fall ist in deinem Herzen. Denn äußere Religion ist niemandem nützlich. Du brauchst gebahnte Wege in deinem Herzen. Glücklich ist der Mensch, dessen Stärke in dir ist, in dessen Herz gebahnte Wege sind. Aber was heißt das jetzt? Glücklich zu sein und Stärke in Gott zu finden. Heißt das, dass uns Christen nichts Schweres und nichts Trauriges mehr widerfahren wird? Heißt das kein Leiden mehr, keine Schwachheit, niemals mehr Wein, einfach schweben auf Wolke 7? Lest mit mir weiter. Also glücklich ist der Mensch, dessen Stärke in dir ist, in dessen Herz gebahnte Wege sind. Sie gehen durch das Tränental. Diese Menschen, diese, die glücklich sind in Gott und ihre Stärke gewinnen in ihm, sie gehen durchs Tränental. Und hör genau hin, sie gehen durchs Tränental. Diese Menschen, die Gott glücklich nennt, die ihre Stärke in ihm finden, sie gehen durch das Tränental. Und das ist kein Widerspruch. Denn dazu brauchen wir ja gerade die Stärke Gottes. Weil wir durch harte, schwierige Zeiten gehen müssen. Auch durch das Tränental. Wörtlich im Hebräischen heißt es ja einfach, also das Tal von Baka oder das Baka-Tal. Baka, das heißt einfach Tränen. Aber es bezeichnet auch eine Art von Sträuchern, die von so Pflanzen, von so Bäumen, die Harztropfen oder so einen milchigen Balsam wie Tränen vergießen. Man findet sie in den trostlosen Steppenlandschaften in Israel. Bäume, Sträucher, die förmlich weinen. Und bildlich gesprochen wandern wir immer wieder durch so ein Tal, ein Jammertal. Trostlose Einöde, wo so manche Träne von deinen Wangen herabläuft. Ja, wir weinen. Die stärksten Christen, die gläubigsten Menschen, wir weinen. Aus zahlreichen Gründen. Da gibt es persönliches Versagen und Enttäuschungen, aber auch diverse schmerzhafte und verletzende Erfahrungen und Tragödien und Leiden und Überforderungen und Kummer und Nöte zuhauf. Auch im Leben eines Gläubigen. Ja, in dem Leben eines Menschen, auf dem Gottes ganzes Wohlgefallen ruht und Gottes ganzer Segen. Wahre gläubige Menschen, sie weinen, sie trauern. Aber, und jetzt hoffe ich, hörst du mir ganz genau zu. Aber da gibt es einen entscheidenden Unterschied. Christen weinen nicht bloß und verharren einfach im Tal der Tränen und bleiben gefangen in einer Resignation und Hoffnungslosigkeit. Hier heißt es, sie gehen durch das Tal der Tränen. Sie gehen hindurch. Sie bleiben nicht für immer darin. Denn sie ziehen Kraft und Stärke aus Gott und erleben im Tränental ein Wunder ohnegleichen. Ein Wunder, das die Welt gar nicht kennt, wovon die Welt keine Ahnung hat. Eben weil diese Menschen nicht einfach aus ihrer eigenen Kraft leben, erleben sie ein Wunder auch in den schwersten Zeiten und gerade hier. Vers 7, sie gehen durch das Tränental und machen es zu einem Quellort. Ja, mit Segnungen bedeckt es der Frühregen. Hast du das gehört? Ja, Christen, sie kommen in das Tränental. Sie weinen, sie sind am Verzweifeln. Sie denken, sie haben keine Kraft mehr. Es ist völlig vorbei. Und plötzlich, mit einem Mal, geschieht ein Wunder. Sie besinnen sich. Sie fangen an, bildlich gesprochen, zu graben in der Wüste. Sie erinnern sich an die Quelle des Lebens und sie stoßen plötzlich auf Wasser. Auf Wasser des Lebens. Mitten in dieser trostlosen Einöde sprudelt plötzlich eine Quelle auf und die Wüste wird zum Quellort. Und man denkt, das ist schon Segen. Aber dann sendet Gott auch noch Segen von oben herab, Frühregen. Das heißt, erfrischender, lebensspendender Regenschauer durchtränkt alles. Plötzlich wird dieser trostlose Ort zu einem Ort des Lebens und der Erquickung und der Erfrischung. Aber was bedeutet das? Was genau meint das? Ja, Kinder Gottes kennen Zeiten tiefster Trauer und Niedergeschlagenheit. Zeiten der Erschöpfung, wo man einfach nur noch weinen kann. Aber, und das ist der Punkt, was Kinder Gottes von allen anderen Menschen unterscheidet, ist dies. Kinder Gottes kennen mehr als ihre eigene Kraft. Kinder Gottes kennen mehr als ihre eigene Kraft. Plötzlich, inmitten der Trauer, erinnern sie sich daran, dass sie ja nicht einfach aus ihrer eigenen Kraft leben. Und plötzlich wird der Glaube neu in ihnen entfacht. Und sie fangen an zu graben und sie wissen, wo sie graben müssen. Wie es heißt in Philipper Kapitel 4, Vers 13, alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Alles vermag ich in dem, in Gott, in dem Herrn, der mich kräftigt. In Jesus Christus, meinen starken Retter. Wir suchen also die Quelle, sein Angesicht. Glücklich ist der Mensch, dessen Stärke in dir ist, in dessen Herz gebahnte Wege sind. Das heißt, wir richten unsere Herzen neu aus auf diesen Herrn und schöpfen neue Kraft aus ihm. Und der Herr erhüllt uns ein in seinem Segen. Der Frühregen kommt und bedeckt dieses dürre Tal im Segen. Das heißt, dass das Tal der Tränen muss ein Tal der Segnungen werden. Im Tränental bricht uns plötzlich diese Quelle des Segens auf und wir werden ganz und gar eingehüllt in die Segensfülle des Herrn. Dieses ganze wüste Tal wird von oben und unten getränkt und die Wüste verwandelt sich in ein Paradies, in eine Oase. Wir erleben inmitten dieser Trauer plötzlich Gottes Segen, seine Kraft, seinen Trost. Selbst die Traurigkeit, selbst leidvolle Stunden müssen uns zum größten Segen werden. Ja, wir Gläubigen, wir gehen durchs Tränental, aber es verwandelt sich in ein Segenstal. Und es ist mein Gebet, dass diese Wahrheit wirklich bei dir ankommt. Dass du verstehst, dass das nicht eine Theorie ist, sondern dass es etwas ist, was du erlebst, was du wirklich erfahren kannst. Dass das Tränental, in dem du dich befindest, zum Segenstal verwandelt wird, wenn du deine Stärke findest in deinem Gott. Hier im Tränental erlebst du die Kraft Gottes, die dich plötzlich durchträgt, die dir aufhilft, die dich tröstet. Ja, wann denn sonst? Wann sollst du denn sonst Gottes Kraft erfahren? Wenn nicht in den Stunden deiner größten Schwäche und deiner Not und deiner Trauer, verstehst du? Du wirst sagen, nein, ich gehe von Unglück zu Unglück, von Versagen zu Versagen, von Rückschlag zu Rückschlag, von einem resignierenden Erlebnis zum anderen. Du denkst falsch, wenn du ein Christ bist. Denn du musst verstehen, dass du in Wirklichkeit von Kraft zu Kraft gehen kannst. Denn jedes Tränental bietet dir die Möglichkeit, Gottes Kraft zu erleben, die nicht von dir kommt, sondern aus ihm. Jede Schwierigkeit, jede Schwachheit ist in Wirklichkeit Gelegenheit, um Gottes Kraft zu erleben. Um etwas von dieser Stärke Gottes zu erleben, die nicht von dir kommt. Und darum sagt der Apostel Paulus in 2. Korinther Kapitel 12 folgendes. Etwas, was die Welt niemals verstehen wird. Aber jeder wahre Christ hat es geschmeckt und weiß darum. In 2. Korinther Kapitel 12, da sagt der Apostel Paulus ab Vers 9. Und er hat zu mir gesagt, der Herr hat zu mir gesagt, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Sehr gerne will ich mich nun viel mehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Deshalb habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten, um Christi willen, denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Weil nämlich die Momente deiner größten Schwäche, deines größten Versagens und deiner größten Erschöpfung in Wirklichkeit die Momente sind, wo Gottes herrliche Kraft hervorstrahlen kann und du etwas erlebst, was du aus deiner eigenen Kraft niemals erfahren könntest. Spurgeon sagt es einmal so: Meine Brüder, wenn euer Geschäft, ja euer ganzes Leben immer erfolgreich lief, wenn so eure Wege immer einfach waren, dann wisst ihr nicht viel von der Kraft Gottes. Wenn du immer gesund warst, dein Leben lang niemals leiden musstest, wenn deine Familie niemals heimgesucht wurde von Trauerfällen, wenn dein Geist niemals niedergeschlagen war, dann weißt du nicht viel von Gottes Kraft. Du magst von Gottes Kraft gelesen haben in Büchern, und es ist gut, dass du dies getan hast. Du magst die Kraft Gottes an anderen Menschen beobachtet haben. Ja, und Beobachtung ist nützlich, aber auch nur etwas Erfahrung ist mehr wert als alle Beobachtung. Du kannst die Kraft Gottes nur dann wirklich erkennen, wenn du persönliche Bekanntschaft mit ihr gemacht hast, nämlich dann, wenn du selbst schwach bist. Schwach bist. Spurgeon hat recht. Erst dann, wenn du mit deiner Kraft am Ende bist, wirst du erleben, was Gottes Kraft bedeutet, wie er dich hindurchträgt. Erst wenn du große Not erfährst und sagst, ich kann nicht mehr, ich schaffe es nicht mehr, ich ertrage es nicht, dann wirst du erleben, was es bedeutet, in Gottes Kraft zu leben. Denn er stützt alle Fallenden. Er richtet auf alle Niedergebeugten. Darum verachte niemals das Tal der Tränen. Verachte es nicht. Denn hier, in diesem Tal, bricht der Quellgrund des Segens auf. Hier schüttet Gott den Frühregen seines Segens über dich aus. Kennst du das? Es ist wahr. Es ist wahr. Gleichzeitig will ich dir sagen, nimm dich acht vor einem falschen Verständnis. Denn einige erwarten irgendetwas Magisches. Also, dass sie sagen, ich brauche so eine mystische Erfahrung mit Gott, so eine Begegnung mit Gott, so eine Kraftzufuhr, und dann kann mich nichts mehr zu Boden werfen. Nein, was sagt unser Psalm? Schau ganz genau hin. Vers 8. Sie gehen von Kraft zu Kraft. Man geht von Kraft zu Kraft. Das heißt, man muss immer wieder neu Kraft schöpfen. Immer wieder neu. Tag für Tag, jeden Tag neu. Du kommst nicht einmal in die Kirche und bittest um Kraft in der Not und das war's. Nein, du musst mit Gott leben. Tag für Tag musst du diese Kraft aus ihm schöpfen. Der Herr, unser Gott, spricht in Jesaja Kapitel 40 ab Vers 27 folgende Worte, und ich hoffe, du nimmst sie zu Herzen, denn diese Worte haben Kraft. Wenn doch nur gebahnte Wege in deinem Herzen sind und du sie annimmst. Da spricht der Herr, unser Gott, er sagt, hast du es nicht erkannt? Oder hast du es nicht gehört? Ein ewiger Gott ist der Herr, der Schöpfer der Enden der Erde. Er ermüdet nicht. Er ermattet nicht. Unergründlich ist seine Einsicht. Und er gibt dem Müden Kraft. Und den Ohnmächtigen nährt er die Stärke. Jünglinge ermüden und ermatten und junge Männer straucheln und stürzen. Aber die auf den Herrn hoffen, gewinnen neue Kraft. Sie heben die Schwingen empor wie der Adler. Sie laufen und sie ermatten nicht. Sie gehen und sie ermüden nicht. Hast du gehört? Die auf den Herrn harren, die auf ihn hoffen, sie gewinnen neue Kraft, immer wieder neu. Wozu denn? Wozu gibt der Herr uns Kraft? Zu diesem Zweck in Vers 8. Sie gehen von Kraft zu Kraft, sie erscheinen vor Gott in Zion. Gott gibt dir Kraft, um ans Ziel zu kommen. Der Psalm wurde damals auch gelesen von Pilgerer, die pilgerten nach Zion, nach Jerusalem, zum Tempel, um die Festtage in Jerusalem abzuhalten. Und die Reise war beschwerlich. Und Gott gibt ihnen Kraft, bis sie erscheinen in Zion. Aber uns ist klar, dass sie spricht auch über unseren gesamten Lebensweg. Denn wir sind Pilgerer, sagt die Schrift. Wir durchstreifen diese Welt, bis wir endlich erscheinen vor Gottes Angesicht im himmlischen Zion, in der ewigen Stadt. Und bis wir dahin kommen, gehen wir durch so manche Kämpfe, durch so manches Tränental. Aber er wird uns genug Kraft geben. Wir werden von Kraft zu Kraft gehen, bis wir erscheinen vor Gottes Angesicht. Gott gibt denen, die bei ihm sein wollen in Ewigkeit, in der ewigen Himmelswelt bei ihm, die bei ihm sein wollen, die gebahnte Herzen zu ihm haben, die sagen, mein Weg ist hin zu Gott, ich will bei ihm sein in alle Ewigkeit, denen gibt er Kraft. Sie wandeln von Kraft zu Kraft, bis sie erscheinen werden. Sie werden erscheinen und keiner wird fehlen in Zion, um endlich unseren Herrn und Gott zu sehen und bei ihm zu sein in alle Ewigkeit. Nun, wie solltest du jetzt auf all das reagieren, was du gehört hast? Nun, so wie der Psalmist es selber tut. Er schreibt uns ja hier nicht einfach diese theologischen Wahrheiten auf und dabei bleibt es. Dann schaut mal, was er tut inmitten des Psalms, hier in Vers 9. Und damit wollen wir abschließen mit der Betrachtung dieses Verses. Er wendet sich im Gebet zu Gott. Herr, Gott der Heerscharen, höre mein Gebet, vernimm es, Gott Jakobs. All das, was wir jetzt gehört haben, muss dich ins persönliche Gebet treiben. Herr, Gott der Herrscherin, du Allmächtiger, höre doch mein Gebet und vernimm es. Und plötzlich wird Gott hier bei einem Namen genannt, bei einem Titel. Achte darauf, Gott Jakobs. Und ich möchte schließen damit, dass ich dir erkläre, was es mit diesem Namen auf sich hat. Denn dieser Name enthält unendlich viel Tröstung und Stärkung und Ermutigung für alle, die Gott suchen wollen. Gott wird so oft in der Schrift Gott Jakobs genannt. Warum nicht einfach Gott Noahs oder Gott Moses oder Gott Davids oder Gott Elias oder warum so häufig Gott Jakob? Dieser Name spricht wie kaum ein anderer Titel von der unverdienten Gnade und Freundlichkeit Gottes, von seinem Erbarmen und seiner Hilfe, dass er denen Kraft gibt, die es überhaupt nicht verdienen. Paulus suchte in Römer Kapitel 9 ein Beispiel dafür, dass Gott sich erbarmt, einfach erbarmt, ohne dass ein Mensch überhaupt nichts irgendwie geleistet hätte. Dass Gott sich einfach erbarmt. Und welches Beispiel findet er denn aus der Schrift? Jakob. Da heißt es in Römer Kapitel 9, denn als die Kinder noch nicht geboren waren und weder Gutes noch Böses getan hatten, damit der nach freier Auswahl gefasste Vorsatz Gottes bestehen bleibt, nicht aufgrund von Werken, sondern aufgrund des Berufenden, wurde zu ihr gesagt, der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Wie geschrieben steht, Jakob habe ich geliebt, aber Esau habe ich gehasst. Was sollen wir nun sagen? Ist etwa Ungerechtigkeit bei Gott? Auf keinen Fall. Denn er sagt zu Mose, ich werde mich erbarmen, wessen ich mich erbarme und werde Mitleid haben, mit wem ich Mitleid habe. So liegt es nun nicht an dem Wollenden, auch nicht an dem Laufenden, sondern an dem sich erbarmenden Gott. Jakob ist einer der klarsten Beweise in der Heiligen Schrift für die erwählende Barmherzigkeit Gottes, für seine souveräne Gnade, wo dieser Mensch überhaupt nichts geleistet hat. Im Gegenteil, wir wissen, er war ein hinterlistiger Betrüger. Wir könnten so viel aufzählen, was er gemacht hat, um sich Gottes Gnade nicht zu verdienen. Studier einmal seine Geschichte. Und dennoch offenbarte sich Gott diesem Mann, dass er Gott kennenlernt. Wir lesen in Jesaja 43, ab Vers 1, aber jetzt, so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und der dich gebildet hat, Israel, fürchte dich nicht. Ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Gott hat sich Jakob erwählt und seine Nachkommen. Und Jakob geriet immer wieder in größte Not, er von einer Verfolgung in die andere. Und eines Tages begegnet ihnen ein Engel des Herrn und sie kämpfen miteinander und sie ringen. Und manche von uns denken vielleicht, oh, was für ein starker Mann. Er hat mit dem Engel Gottes gerungen und hat gesiegt. Hast du nie gelesen, was in Hosea Kapitel 12 steht? Wie besiegte denn Jakob diesen Engel des Herrn? Da heißt es, in seiner Manneskraft kämpfte er mit Gott. Und er kämpfte mit dem Engel und war überlegen, wie denn? Er weinte und flehte ihn um Gnade an. Um Gnade an. Wie lässt Gott sich besiegen? Wie lässt Gott sich dazu führen, dass er sich erbarmt? Er hat Jakob dazu bewegt, dass er endlich aufgibt. Dass er nicht mehr auf seine Manneskraft einfach schaut. Auf seine Pläne und sein Geschick und seine List. Sondern einfach auf die Knie geht und bittet um Gnade. Um Gnade. Und der Herr hat ihm diese Gnade gewährt. Er hat aus Jakob Israel gemacht. Den Held Gottes, den Vater der 12 Stämme der Nationen Israels. Der Stämme Israels. Der Herr hat ihn erlöst, nicht weil er es verdiente, sondern unser Gott, der Gott Jakobs, ist ein Gott der souveränen Gnade und der Barmherzigkeit. Jesaja Kapitel 41, Vers 14. Fürchte dich nicht, du Wurm Jakob, das ist, was du bist. Häuflein Israel, ich helfe dir, spricht der Herr, dein Erlöser, der Heilige Israels. Es ist allein das Erbarmen unseres Gottes. Und Jakob lebte hinfort in der Kraft Gottes, in seiner Gnade. Er starb im Glauben. Er starb als Glaubensheld und er segnete seine Nachkommen. Er ist durch viele Kämpfe, durch viele Rückschläge, durch so manche Traurigkeit hindurchgegangen. Aber im Tränental erlebte er die Kraft Gottes. Er erlebte, was es bedeutet, von Kraft zu gehen und auch in den schwierigsten Situationen gesegnet zu sein von dem Gott Jakobs. Und weißt du, was der Engel tat in dieser Nacht, als er mit ihm kämpfte? Weißt du das? Der Engel berührte einfach sein Hüftgelenk und es wurde verrenkt. Und weißt du, was Jakob seit dem Tag tat? Er hinkte. Warum eigentlich? Na, um Jakob eines beizubringen. Jakob, es ist nicht deine Kraft. Du hinkst, du musst dich stützen auf deinem Stab. Ja, denn ich bin der Gott Jakobs. Deine Kraft und deine Stärke findest du allein in mir. Ich bin deine einzige Stütze. Der Gott Jakobs. Was für ein Trost. Darum, wenn du heute Abend hier sagst, wer bin ich schon? Ich bin niemand, ich bin ein Sünder. Hier ist der Gott Jakobs, der sich über Jakob erbarmt hat und ihn zu einem Mann Gottes gemacht hat. Dann komm auch du und schrei zu diesem Gott Jakobs. Komm mit Weinen und mit Flehen und bitte ihn um Gnade. Er wird sie dir schenken. Denn er ist der Gott Jakobs, der Gott der souveränen Gnade. Und er wird dich hindurchtragen, bis du ankommst ans Ziel, in Zion, in der ewigen Himmelswelt, in der Stadt Gottes. Er wird dich bewahren durch jedes Tränental hindurch, durch alle Kämpfe. Gott Jakobs wird dich bewahren. Darum glücklich ist der Mensch, dessen Stärke in dir ist, in dessen Herz gebahnte Wege sind. Sie gehen durchs Tränental und machen es zu einem Quellgrund. Ja, mit Segnungen bedeckt es der Frühregen. Sie gehen von Kraft zu Kraft. Sie erscheinen vor Gott in Zion. Herr, Gott der Herrscharen, höre mein Gebet. Vernimm es, Gott Jakobs. Amen. Amen. Lass uns aufstehen und beten. Jahwe Zebaot, du Herr der Heerscharen, du Gott Jakobs, voller Gnade und Erbarmen, wir preisen dich. Wir wollen dir Dank sagen für deine großen Gnaden, für dein großes Erbarmen. Wir freuen uns, Herr, dass du ein Gott bist, der mächtig ist, allmächtig, der Gott der Heerscharen. Und wir freuen uns, dass du der Gott Jakobs bist, der sich erbarmt, über wen er sich erbarmt und Mitleid hat, mit wem er Mitleid hat. Und es liegt nicht an uns Menschen, ob wir wollen oder laufen, es liegt an dem sich erbarmenden Gott. Wie herrlich ist deine Gnade, die du freigibst, wem immer du willst. Unser Herr, wir haben gehört, dass glücklich der Mensch ist, dessen Stärke in dir ist und in dessen Herzen gebahnte Wege sind. Und so beten wir, Herr, dass jeder von uns so ein glücklicher Mensch ist, der nicht Glück hat nach den Maßstäben dieser Welt. Nein, der wahre Glückseligkeit hat, die hineinreicht bis in die Ewigkeit. Dass wir solche sind, die erkennen, dass sie in sich selbst keine Kraft haben, die nichts haben, was sie irgendwie gerecht dastehen lassen könnte vor dem heiligen Gott, sondern dass wir erkennen, dass du allein unsere Stärke bist, dass wir niederfallen vor dir und dir unsere Sünden bekennen und dich anflehen, Gott, unter Tränen, so wie Jakob, Gott, erbarme dich, sei mir gnädig, sei du meine Stärke. Lass uns solche sein, die gebahnte Wege haben in ihren Herzen, wo sich nichts mehr aufhebt und aufrichtet gegen dich, wo nichts mehr rebelliert gegen dich und dein Wort und deinen Willen, sondern wo wir uns wirklich wie Jakob ergeben haben. Vielleicht ist noch einer in diesem Kampf, so wie Jakob, und kämpft schon die ganze Nacht gegen dich. Herr, wir beten, dass er aufgibt. Dass er erkennt, dass er nicht gewinnen kann gegen den Allmächtigen. Dass du seine Wege bahnst in seinem Herzen. Dass du alles hinwegräumst, was noch gegen dich spricht. Dass du alles zum Schweigen bringst, was sich gegen dich erhebt. Sodass wir alle uns dir ergeben als unserem König und tun, was du sagst. Weil wir wissen, dass uns nichts Besseres widerfahren kann. Dass wir glücklich sind in alle Ewigkeit, wenn wir dies tun. Denn du bist der beste Herr, den es gibt. Herr, wir haben auch gehört, dass zur Glücklichkeit eines Christen nicht gehört, dass hier alles gut läuft, sondern wir gehen durchs Tränental. Und so beten wir jetzt auch voller Mitleid für all die, die gerade im Tal der Tränen sind. Und wir beten für uns alle, denn wir wissen, niemand von uns wird verschont bleiben vom Tal der Tränen. Vor einigen Monaten haben wir gehört vom Tal des Todesschattens, in das wir auch alle kommen werden. Herr, wenn du uns durch solche Täler führst, Täler der Tränen, der Traurigkeit, der Sorgen, der Ängste, ja selbst in das Tal des Todesschattens, dann beten wir, Herr, dass du uns so eine Kraft gibst, so eine Hoffnung auf unseren Gott, dass wir wissen, er führt uns hinein, aber er führt uns auch wieder heraus. Wir gehen nur hindurch, nicht um dort zu bleiben, sondern um hindurchzuziehen zur Herrlichkeit. Wir müssen durchs Tal, um auf dem Berg Zion vor dir erscheinen zu können. Herr, dann lass uns doch durch deine Kraft und Gnade selbst das Tränental zu einem Quellort machen. Lass Segnungen regnen vom Himmel, dass wir erleben dürfen, wie wir gerade in solchen Tälern die Kraft Gottes erleben und wie gerade in solchen Tälern die Wege in unserem Herzen gebahnt werden und wir gedemütigt werden, dass wir ganz auf dich uns nur verlassen. Lass uns erleben, wie wir gehen von Kraft zu Kraft, wie du uns immer wieder stärkst. Und selbst wenn Jünglinge und junge Männer straucheln und fallen, dass wir erleben dürfen, dass der Herr den Müden Kraft gibt,
dass wir auffahren mit Flügeln wie Adler, dass wir laufen und nicht matt werden, dass wir gehen und nicht müde werden, weil du unsere Kraft bist, weil du uns immer wieder aufrichtest. Lass uns erleben, dass wenn wir zu dir kommen, uns fliehen in deine Arme, zu dem kommen, der spricht, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, dass wir erleben, dass deine Verheißung wahr ist, dass du uns erquickst, dass du uns Ruhe gibst, Frieden für unsere Seelen. Und dann, Herr, lass uns bald erscheinen dürfen vor unserem Gott in Zion. Herr, das ist unser Wunsch. Denn wir wissen als Christen, dass Sterben unser Gewinn ist. Wir sehnen uns nach der letzten großen Sabbatruhe bei unserem Herrn. Und wenn wir hier durchs Tränental gehen, dann sehen wir uns nach dem Ort, wo du selbst jede Träne von unseren Augen abwischen wirst. Herr, bring uns bald dahin, dass wir erscheinen dürfen vor unserem Gott in Zion, denn wir haben Lust abzuscheiden und bei unserem Herrn zu sein. Aber solange du uns hier belässt, Herr, lass uns solche sein, die durch deine Kraft, durch deine Stärke gebahnte Wege in ihrem Herzen haben und selbst im Tränental gottesfürchtig leben und Segnungen erfahren durch ihre Treue. Herr, wir beten, dass du uns alle so segnen mögest. Herr, du Gott der Heerscharen, du erbarmender Gott Jakobs, vernimm unser Gebet, höre unser Flehen und gib, worum wir gebetet haben, in Jesu Namen. Amen. Amen.